Herzlich willkommen zum zweiten Teil von Lurchi und Lurchi Endstation Leben. Wir haben ein ganz tolles Gespräch heute.
Genau, wir sitzen wieder nach wie vor
Immer noch.
in einem Büro in der Nähe von München mit unserem Gast Alex. Er hat uns im ersten Teil davon berichtet, wie er in seiner WG damals ein Bier erfunden hat, das Ingwer-Bier, Ingwer-Narisch, hat uns davon erzählt, wie so seine Gefühlswelt ausgesehen hat, als er 20.000 Bierflaschen an ihm hat
Getrunken
vorbeirauschen sehen,
hat.
genau, getrunken hat, genau. Das ist ein Nachruf heute, genau. Wie er die Bierflaschen an sich hat vorbeirauschen sehen hat und hat auch gesagt, ist er dann auch Papa geworden. Das heißt, er hat das Ganze wirklich parallel gemacht, hat gesagt, er macht dieses Startup nebenher, also hat noch einen regulären Job, ist Papa, also würde sagen, sein Kalender ist ganz gut gefüllt.
Absolut.
Und ja, ich würde vorschlagen, wir gehen wieder rein ins Gespräch mit ihm. Und ja, erstmal so, wie lief es denn eigentlich dann die Jahre so? Du hast vorhin ja schon, oder vorhin sage ich, du hast ja beim letzten Mal erzählt, wie du. Ja, in der Corona-Zeit hattest du ja auch
Ja.
gesagt, dass ihr da natürlich mit eurem Getränk jetzt nicht die beste Ausgangslage hattet, wenn ich es mal so sagen darf. Wie lief es jetzt nach Corona und wie sieht es heute aus?
Ja, leider sind wir ja dann von der einen Krise in die andere geschlittert. Das war ein nahtloser Übergang. Also so dieses Lebensgefühl in der Flasche, das konnten wir eigentlich nie wieder so auf die Straße bringen, wie wir es uns eigentlich immer vorgestellt hatten. Während Corona durfte man es nicht, oder durfte man vieles nicht. Also genau das, was wir eigentlich immer provozieren wollten, dass sich die Leute zusammentun, Bier trinken und die Freude teilen. Das ging eben alles eine Zeit lang nicht. Und die nächste Krise hat nicht lange auf sich warten lassen. Und jetzt ist es eben so, dass durch die ganzen Teuerungen wir das Gefühl haben, dass die Leute halt jetzt nicht mehr zu so einem Spaßprodukt für 1,99 greifen, sondern halt vielleicht dann doch zu dem Bier für 79 Cent, das direkt daneben steht, was ich verstehen kann. Ich stehe vor dem Butter und überlege mir auch, 3,29 für den Butter, boah, dann tut es der von ja vielleicht dann doch auch. Ja, also das ist alles irgendwie okay und nachvollziehbar, aber es hat uns natürlich wehgetan, ne? Und tut uns nach wie vor weh.
Du hast jetzt gerade schon ein bisschen von dieser anderen Seite der Medaille gesprochen. Also wenn ich das dann auch so höre und mir denke, versuche mich da rein zu versetzen. Also ich glaube, ich hätte schon auch irgendwie Existenzängste. Die hast du
Ja,
sicherlich auch, oder?
also es gibt oder gab wirklich prekäre Wochen. Also da habe ich am Abend Kinderbücher vorgelesen und habe danach gemerkt, ich habe überhaupt nicht gemerkt, was ich da gelesen habe gerade. Also da habe ich mir
Wahnsinn.
schon gedacht, so, das ist jetzt kein gutes Zeichen. Und habe ja dann echt auch, was habe ich ja immer noch, einen Tinnitus gekriegt. Also habe jetzt seit fast einem Jahr einen Tinnitus. Ja, waren ungeile Wochen, als dann irgendwie ja, vor ziemlich genau einem Jahr sind halt auf einmal irgendwie recht hohe Rechnungen bei uns reingeflattert, die ich so nicht auf dem Schirm hatte. Und ja, da fragt man sich dann natürlich schon, ja, wie soll das jetzt noch werden? Ja.
Wie sieht es heute aus? Wo steht ihr heute? Du hast gesagt, das waren schwere Wochen, dass es sich sogar gesundheitlich dann sehr
Ja.
stark mitgenommen hat. Wie sieht es heute aus?
Ja, also es ist insgesamt hat sich's, ja, weiß ich nicht, vielleicht ist der Blick ein bisschen klarer geworden, aber also die Probleme gibt es immer noch. Also im Nachhinein muss man sagen, wir haben bei einer Produktion einfach zu viel gewollt oder es lief davor zu gut. Also wir hatten ja im ersten Teil die Rewe-Geschichte aufgegriffen. Es geht jetzt hier bei dem, was wir jetzt als unseren größten Fehler betrachten, um die Produktion nach dem ersten Rewe-Erfolg. Und es stand im Raum, dass der Rewe wieder bestellt und dass es sehr gut gelaufen ist. Auch die Verkaufszahlen waren gut. Und man hat uns damit konfrontiert, dass man sagt, okay, also wir bestellen wieder, wir können euch jetzt noch nicht sagen, wie viel, es ist gut gelaufen. Und wenn wir euch eine Zahl sagen und ihr könnt die nicht liefern, weil ihr zu wenig abgefüllt habt, dann seid ihr raus.
Okay,
krass. So, genau. Und jetzt haben wir durchgerechnet. Dann hat man so einen ähnlichen Fall noch mit einer anderen großen Handelsmarke. Ja, dann haben wir gerechnet.
Sozusagen warst du committed und hast gesagt, okay, ich muss es entweder jetzt wirklich vorproduzieren und sagen, okay, ich bin lieferfähig, bevor ich dann wirklich halt raus bin, oder, wenn ich dann den Bedarf nicht decken kann.
Also wir hatten in dem Moment dann eher überlegt, ob man dann sagt, gut, es ist ein Riesensprung jetzt, ist es auch eine Möglichkeit, einfach auf Rewe zu verzichten, dass man sagt, dann ist es halt nicht so, aber wir wagen jetzt den Sprung nicht. Aber wir waren dann da schon in so einem, damals war es auch so ein positiver Strudel, das ist die nennen dir Daten, da der Zulieferer und dann braucht der dann die Aufsteller und der braucht die Druckdaten und so. Es musste sowieso schon alles so irgendwie ineinander greifen, dass es überhaupt zu bewerkstelligen war. Und irgendwie haben wir da in der Euphorie, dass es alles gut geklappt hat beim Rewe, dann gesagt, okay, ja, dann machen wir eben nicht nur die drei Sorten, sondern jeweils die dreifache Menge.
Wow. Aber ich meine, Rewe war wahrscheinlich auch irgendwo dieser Schritt
in den
Mainstream rein, oder?
Genau. Also, und so war natürlich auch das Gefühl. Also war das Gefühl. Wir haben halt auf einmal gedacht, so okay, geil, es hat gut funktioniert. Die Rewe war happy und wir haben gedacht, der nächste Schritt ist, dass die Zahl einfach größer ist, die da steht, wenn die bestellen. Und haben uns da ein bisschen blenden lassen, waren dann da auch irgendwie, weiß ich nicht, zu leichtgläubig, gutgläubig und haben im Endeffekt zu viel abgefüllt.
Und das steht jetzt sozusagen.
Genau, und die nächste Bestellung von Rewe war viel zu klein. Das heißt, wir haben einfach noch zig Paletten von unserem Bier rumstehen, das sich in dieser Zeit einfach schwer verkaufen lässt.
Und du hast ja auch ein Produkt, ganz kurz, das ja auch ein Verfallsdatum
das hat. Ne? Richtig, das kommt ja auch noch dazu. Ja. Das ist, also es ist
bei uns keine T-Shirts schon produziert. Ja,
ja, richtig, genau. Das ist das Damoklesschwert, das weiß auch jeder. Und da hast du so ein halbes Jahr davor, danach kauft es auch keiner mehr. Also
kein Händler mehr.
Direkt an die Kunden kannst du es noch vertreiben, aber kein Händler mehr, genau.
Gibt es denn auch so Geier, die dann versuchen, da irgendwie Profit für sich selbst rauszuschlagen, so nach dem Motto, du hast gerade das Verfallsdatum angesprochen, die dann sich denken, ach, hier, du musst es eh loskriegen und bevor es keiner nimmt, nehme ich es dir ab zu einem geringeren Preis oder so?
Ja, wir haben
den
Wind aus den Segeln genommen, weil wir dann relativ schnell gemerkt haben, dass wir selber irgendwas machen müssen. Also es war dann irgendwie klar, in dieser Phase, wir können jetzt auch nicht mehr bei unserem alten Verkaufspreis bleiben. Es geht jetzt eigentlich nur noch darum, dass wir das Lager leeren, weil das Ende vom Lied ist jetzt nicht nur, dass das Bier irgendwann abläuft, sondern dass wir auch so hohe Lagerkosten haben, dass die einfach das übersteigen, was wir reinkriegen.
Scheiße. Ich finde ja eine Sache, muss ich sagen, wirklich sehr bemerkenswert, dass ihr auch mit eurer Situation auf eurer Homepage auch wirklich da sehr transparent und offen umgeht.
Ich muss gestehen, ich habe das, glaube ich, noch nie so transparent und offen gesehen und gelesen. Nee, ich kann mich nicht dran erinnern.
Ich auch nicht. Ich meine, ihr sagt ja auch da ganz klar, ihr schiebt das ja jetzt niemand irgendeinem anderen in die Schuhe, sondern ihr sagt ja da auch von euch selbst, da haben wir irgendwo einen Fehler gemacht oder vielleicht auch falsch gepokert, wie immer man es nennen will. Ja. Finde ich sehr, sehr bemerkenswert. Mhm. Was hat euch dazu bewogen, das auch wirklich zu sagen, okay, wir gehen jetzt raus und wir erzählen der Welt jetzt da draußen, kommen gleich dazu, ihr habt ja auch eine spezielle Aktion, die ihr gestartet habt. Was hat euch dazu bewogen, auch damit jetzt so transparent umzugehen und auch so auch zu veröffentlichen?
Ja, es war irgendwie, wir haben dann irgendwie gesagt, wir haben einfach wenig Möglichkeiten jetzt noch, so also das, was wir die Jahre davor gemacht haben, hat schlagartig nicht mehr funktioniert. Rewe ist im Endeffekt weggebrochen und einige andere Sachen, wie eben den Online-Shop, haben wir bis dato eher stiefmütterlich behandelt. Und irgendwie haben wir dann mal zusammengesessen und haben gesagt, jetzt kommt's, dann hauen wir es jetzt einfach raus, the bitter truth, einfach raus damit. Und also wir können es zumindest nicht so weitermachen, wie es bisher gelaufen ist. Die Zeit läuft, das Verfallsdatum naht. Also noch naht es immer nicht, aber wie gesagt, das ist das Schwert des Damokles. Und irgendwie war das nochmal so ein Impuls, wo wir gesagt haben, okay, davon können wir uns jetzt eigentlich nochmal was erhoffen, weil, wie du sagst, ich glaube, es war wirklich was Neues, dass man irgendwie so sagt, okay, einfach raus damit, einfach alles so ehrlich rausballern. Ja. Mhm. Im Nachhinein ist es manchmal sogar, okay, wir müssen uns sogar oft nochmal selber vorsagen, so, okay, es waren einfach auch Krisenzeiten, genau. Wenn du dein Startup gründest, das ist das, was du nicht brauchen kannst. Ja? Dass alle daheim sitzen müssen. Nee, ja. Wir haben alles also mitgenommen. Nicht
genau, Bier, ja. Genau, ja. Genau. Also eigentlich ein Wunder, dass es euch noch gibt.
Ja, 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 sagen, das, ja. Deswegen, das müssen wir uns immer wieder selbst vorsagen, weil ja. Das kommt auch eigentlich auf der Website gar nicht so raus, aber das ist auch gut so. Also im Endeffekt war es so, wir haben zu hoch gepokert, es ist ein Fehler, der sich aber erklären lässt, wenn man das sagt, so, wir waren in diesem Strudel drin, wir wussten, es kommt noch eine neue Bestellung, wir wollten die nicht zu klein, oder wir haben gedacht, die wird größer, wir wollten nicht liefern können, so, also man kann es erklären, aber es war im Nachhinein da trotzdem ein Fehler.
Ja. Ja. Also Lerneffekt, sicher da, teurer Lerneffekt wahrscheinlich, ja. Aber würdest du oder würdet ihr jetzt rückblickend irgendwas anders machen? Also, oder wie würdet ihr, wenn ihr die Chance hättet, euch jetzt nochmal dieser Situation stellen mit der Erfahrung, die ihr heute habt?
Ja, also im Nachhinein hätte ich jetzt schon gesagt, dann die 2-3 Jahre davor waren langsamer Wachstum, wie er einer nebenberuflichen Tätigkeit vielleicht ganz gut steht. So, dass man immer merkt, oh, geht immer so ein bisschen weiter. Aber wir waren irgendwie schon, wir wollten irgendwie auch selber wissen, gibt es irgendwo so einen Punkt, wo man dann sagt, okay, das ist es jetzt und jetzt lässt man vielleicht sogar den echten Job dann auch ruhen und macht nur noch das. Das wollte man halt irgendwie auch mal rausfinden. Und dann haben wir gesagt, okay, du musst es ja dann irgendwie mal auch was wagen, damit man überhaupt jemals erfährt, kann das sich auch von alleine tragen oder funktioniert es nur, wenn wir aus unseren normalen Jobs da Geld reinbuttern. Und um das zu erfahren, musste man irgendwann mal auch diesen steinigen Weg gehen, aber im Nachhinein hätte ich gesagt, eine Chance, oder? Für ja, euch, so aber ja. Im Nachhinein würde ich jetzt schon sagen, dann ist man halt nicht in den 70, 80 Rewe-Filialen, dann muss man halt, ja, dann ploppt vielleicht irgendwo wieder was anderes auf, aber das Unternehmen ist gesund.
Ich meine, ihr macht das zum ersten Mal, also.
Ja, ja klar.
Woher sollt ihr all diese Erfahrungen haben, all das Wissen irgendwie? Und klar, es ist halt einfach eine Riesenchance gewesen und ich finde, es gehört halt immer größer auch dazu, dass dann einfach auch so einzuräumen, wenn es dann nicht so gelaufen ist.
Ja.
Und deshalb also Chapeau von meiner Seite, dass ihr das auch so, so transparent darstellt. Ja.
Ja.
Jetzt habt ihr ja die, ihr nennt es die Retterkisten, die ihr gerade verkauft. Heißt das wirklich, wenn ich jetzt drauf schaue, es geht jetzt wirklich ums Eingemachte? Also ist es wirklich so, wo du jetzt sagst, wenn das jetzt nicht klappt, dann... Ja, dann das ist jetzt nicht ein
Marketing-Claim oder so. Nee. Also ich habe hier und da auch schon mal Kommentare gelesen von Leuten, die dann geschrieben haben, es waren jetzt irgendwelche, ich weiß gar nicht, auf Instagram, glaube ich, die dann gesagt haben, jetzt glaube ich denen nicht. Es wäre natürlich als Marketing-Gag irgendwie auch denkbar. Leider ist es das nicht. Also es ist echt top oder top. Und es ist auch leider zeitlich recht begrenzt, das Ganze. Also wie gesagt, wir zahlen höhere Lagerkosten. Als wir aktuell irgendwie Einnahmen haben und ja, dann kann man sich irgendwie ausrechnen. Das Konto leert sich quasi Tag für Tag. Ja,
und wie ist so bisher die Resonanz auf dieser Retterkisten? Also hat man Hoffnung sozusagen?
Ja, also die Resonanz war eigentlich sehr gut. So wie wir unseren, also wir haben unseren Online-Shop eher stiefmütterlich behandelt. Was wir uns auch vorwerfen müssen eigentlich. Und zum ersten Mal hat der auf einmal so, ich krieg da für jede Bestellung eine E-Mail und auf einmal war so am Abend mal nicht das Postfach voll, aber ich konnte scrollen und es waren immer noch Bestellungen. Also das war schon sehr geil. Ja. Wir haben halt ausgerechnet, wir müssten 4.000 davon verkaufen, davon sind wir immer noch extrem weit weg. Und man muss auch sagen, es war, glaube ich, auch so ein bisschen mit der Hoffnung verbunden, auch diese ehrliche Art, das anzugehen, dass es sich vielleicht irgendwie auch so ein bisschen verselbstständigt, dass auch die Presse vielleicht drauf springt, dass die sagen, schaut's mal an hier, ein kleines Startup, die müssen 4.000 Kisten verkaufen, was für uns unfassbar viel ist, was immer noch, egal wo ich hinkomme und jemandem sagen, wir müssen 4000 Kisten verkaufen, sagt jeder, boah, wie willst du das machen? Mhm. Aber ich habe mir dann gedacht, ja, wenn ein Influencer mit 4 Millionen Followern drauf springt.
Lurchi oder und Lurchi zum Beispiel.
Ich wollte gerade sagen.
Genau, ein Podcast. Ja.
Also wenn jetzt quasi jeder unserer Hörer eine Kiste bestellen würde, dann, wie schnell könnt ihr nachproduzieren? Ja, genau.
Wollen wir nochmal aufs Ganze gehen?
Das ist natürlich mit der dreifachen Menge nicht getan. Das ist schon klar. Das ist schon klar. Ja, nee, aber ich hatte dann tatsächlich auch eine Pressemitteilung rausgeschickt. Mhm. Habe mir da unter der Hand höchst illegal von dem Kumpel der PR, nein, um Gottes Willen, nein, so einen geilen Verteiler irgendwie organisiert und habe null Antwort gekriegt. Oh,
also quasi mal wirklich alles hier lokal und größere Medien.
Ja, alle Zeitungen, Radiosender und sowas. Und ich hatte mir sogar, ich habe das nochmal 2 Tage verschoben, weil ich gesagt habe, ich will danach Zeit haben. Ich will jetzt nicht, ich schicke jetzt die E-Mail raus, bin aber danach im Fußballtraining oder so. Ja. Ich sage, nee, um Gottes Willen, da kommen dann die Anrufe. Null. Keine E-Mail-Antwort. Doch eine. Bitte nehmen Sie mich aus dem Verteiler.
Oh Mann, wir lachen jetzt.
Ja, ich wollte gerade sagen, schön, dass du noch drüber lachen kannst in dieser Situation, aber
ich kann nur erahnen, wie es mir gehen würde dann irgendwie.
Ja, und dann hat man auch irgendwie, das ist optisch mal wieder recht gut gebaut und designt, finde ich. Das machen wir ja nicht selber, deswegen kann ich das auch immer loben. und dann hatte ich eben auch so eine Grafik, oder hatten wir eine Grafik bauen lassen, die dann irgendwie ein bisschen sagt, so rettet unsere Freunde von der Narrenfreiheit. Und die habe ich befreundeten Marken geschickt, irgendwie andere Brauereien, Marken, die wir von den Straßenfesten kennen und sowas. Ich gesagt, könntet ihr das für uns posten, dass die Leute irgendwie zu uns kommen, weil wir haben auf Social-Kanälen irgendwie nicht diese Reichweite, wir erreichen einfach nicht genug Leute. Und dann haben wir gedacht, wir schaffen es darüber irgendwie, einfach noch mehr Leute zu erreichen. Und es hat einer gepostet. Und alle anderen haben es auch einfach unkommentiert gelassen. Ja.
Also, wäre das vielleicht auch eine Option, über die Brauerei zu gehen, dass die vielleicht.
Ja, die haben auch angefragt, die haben es auch nicht gepostet.
Okay.
Also das ist schon.
Wir haben
schon gedacht, so ist ja cool, dass ihr das sagt, dass ihr das so noch nie gesehen habt, dass man so ehrlich rausgeht. So.
Ja.
Aber also wir hatten uns ein bisschen mehr davon erhofft, dass es dann mehr. Ja, also wenn es so ungewöhnlich ist, dann hätte ich jetzt gedacht, dass das mal für eine kleine Münchner Zeitung oder sowas doch mal eine Geschichte wert. Das Krasse ist ja, dass sogar so ein Artikel vielleicht uns schon helfen könnte. Ja. Also gibt es noch eine kleine Anekdote, da brauche ich aber 2 Minuten.
Soll ja,
ich
klar, kurz, dafür sind wir hier.
Ja, also es gibt die Höhle der Löwen kennt ja jeder. Und es gibt das Pendant dazu für Essen und Trinken, das heißt die leckerste Idee Deutschlands.
Mhm.
Und da hatten wir uns beworben, auch schon in dem Wissen, dass irgendwas passieren muss. Und dafür mussten wir Videos einreichen, in die Kamera sprechen, Fotos, Produkte, alles Mögliche. Es waren 3 verschiedene Runden. In der ersten Runde musste man auch ein Video selber irgendwie schneiden. Da hat dann die Redakteurin danach angerufen und hat gesagt, ja, das hat uns eigentlich ganz gut gefallen. Da hat man halt irgendwie so, weiß ich gar nicht, Baywatch-Musik dahinter und alles halt Narrenfreiheit. Ja, es war irgendwie, und da haben wir gesagt, das ist bestimmt anders als das, was die normalen Food-Startups so einschicken. Und so war es dann, glaube ich, auch. Da hat sie gesagt, das hat uns ganz gut gefallen, so okay. Aber da hat man noch nicht selbst in die Kamera geredet. Er hat gesagt, die zweite Runde ist jetzt, da müsst ihr jetzt selber wirklich sprechen, weil ihr sollt ja ins Fernsehen und dann müssen wir wissen, wie ihr vor der Kamera so seid. Ja, da haben wir nochmal ein Video gemacht und das ist natürlich alles immer ultra aufwendig, dass du dir da vorher überlegst,
klar,
wie kriege ich das, das durfte glaube ich nur 3 Minuten lang sein, so wie kriege ich
das Konzept erstmal.
Genau, machen, genau. Idee. Ultra aufwendig, dann filmen, auch mal Equipment gekauft, hat man gar nicht und so, ja. Ja, dann ruft die Redakteurin an, sagt, ja, hat uns wieder super gut gefallen, irgendwie, also coole Sache. Lustigerweise, da hätte ich gesagt, das ist eigentlich der erste Schritt, hat sie gesagt, er schickt uns doch bitte mal eure Produkte. Ich sag, cool, okay, ja. Das war dann quasi die 3. Runde. Das war dann noch mitten in der heftigeren Corona-Zeit. Dann hat sie wieder angerufen, hat gesagt, okay, wir haben das jetzt verkostet, wir haben aber die Gruppe in 2 Teile gesplittet. Wenn es nach der ersten Gruppe geht, die heute probiert hat, dann seid ihr in der Sendung. Und ich muss aber jetzt nochmal die zweite Gruppe abwarten, dann gebe ich dir nochmal Bescheid. Jetzt bin ich halt da raus aus dem Telefonat und habe gesagt, okay, wir müssen uns jetzt echt darauf einstellen, dass wir da in der Sendung sind. Und dann habe ich gegoogelt, was haben die normalerweise so verkauft, wenn du nicht mal diesen Preis da gewinnst, sondern einfach nur, weil du da läufst. Und dann waren sie halt, ja, weiß ich nicht, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das für Anbieter waren, aber die haben teilweise hunderttausende Pakete rausgeschickt. Und dann habe ich gesagt, okay, also es ist eigentlich klar, zumindest diese 4000 Pakete werden wir an dem Abend los. Und alle sorgen damit. Ja, und dann hat es eine Woche gedauert, die hat sich nicht gemeldet. Nach 1,5 Wochen habe ich dann meine E-Mail hingeschickt. Dann hat sich gesagt, ja, sorry, ja, ich melde mich dann schon so. Okay. Und irgendwann war es dann klar, ja, dann kommt der Anruf, ja, also ihr seid ganz, ganz knapp nicht dabei.
Vor allen Dingen dann auch von dieser Erwartungshaltung, ja, die man hatte, von da oben dann auf einmal wieder so.
Also wären wir in der ersten Runde gleich rausgeflogen, dann wäre es wurscht
gewesen. Okay gewesen. Aber jetzt warst du kurz davor zu sagen, okay, ich habe die Riesenchance, da mitzumachen. Ja. Was wäre dann der Preis dort gewesen?
Ich glaube, eine Rewe-Liste. Und so schließt sich der Kreis. Aber wie gesagt, also der Hauptpreis, um den wäre es uns gar nicht gegangen. Also es wäre uns einfach nur um die Aufmerksamkeit und dass man sagt, so, okay, wahrscheinlich hat man das ganze Lager leer an dem einen Abend.
Ja, ich glaube, ich habe das schon mal gesehen. Es läuft da.
Kommt nur einmal im Jahr. Ja, genau, Vox.
Jetzt setzen wir noch einen drauf.
Ja.
Du, beziehungsweise ihr seid jetzt zum zweiten Mal Eltern geworden. Ja. Auch wieder perfektes Timing eigentlich.
Ja. Ja, wobei es jetzt in dem Sinn jetzt gar nicht so viel ändert. Also wir müssen uns jetzt einfach gerade überlegen, ob wir es weitermachen. Das ist einfach die Frage, die wir uns täglich neu zu beantworten versuchen. Und die Antwort fällt noch immer anders aus. Und manchmal denke ich mir schon so, ich bin fast genervt von meinen eigenen Ideen, so dass ich immer mal wieder so einen Geistesblitz habe und mir denke, das könnte schon noch funktionieren. Und dann vergeht ein Tag und denke mir, das ist ein Scheiß, das funktioniert nicht. Oder der Weg dahin ist viel zu weit. Also haben wir gar nicht mehr die Zeit. Oder also, so dass ich, wir kämpfen einfach noch mit uns. Und das ist gerade, das ist schon anstrengend. Aber, so komisch das klingt, also, dass jetzt unser Sohn noch dazugekommen ist, das hat eigentlich, würde ich jetzt gar nicht so groß in Zusammenhang setzen da.
Du hast es eben mit der Zeit schon angesprochen. Ich weiß, vielleicht hast du es auch schon gedroppt und ich habe es überhört, aber wie viel Zeit bleibt euch denn noch?
Ja, das ist, im Endeffekt müssen wir uns fragen, wie lange wollen wir noch draufzahlen? So, also,
wäre die Option, Entschuldigung, wenn ich da kurz an, die Option wäre dann sozusagen zu sagen, okay, ich mache morgen den Cut und wir räumen das Lager leer, wir vernichten das Bier. Und
ja.
Das wär dann, und damit wären dann zumindest, wäre zwar der Invest futsch, aber du würdest quasi dann
die Lagerkosten.
Ja, genau. Aber der Invest ist natürlich enorm hoch.
Ja,
und denke ich mir. Das ist, keine Ahnung. Die Frage lässt sich so schwer beantworten. Manchmal denke ich mir dann so, den Insta-Post, den kann ich mir schon wieder vorstellen. Wir suchen Freiwillige, die mit uns 90.000 Flaschen Bier wegschütten. So, auf einmal sagst du, okay, das ist eigentlich auch schon wieder Aufmerksamkeit stark. Ja. Vielleicht verkaufst du dadurch schon wieder die 4.000 Kisten.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht kannst du ja durch die Aktion,
ja.
wenn nur jeder einen Euro
spendieren würde. Aber das sind genau die Ideen, dabei, dann denke ich mir so manchmal, ja, geil, das, wenn ich bei Insta sehen würde, da würde ich doch auch darauf reagieren. Eine Brauerei sucht Freiwillige, die Bier wegschütten.
Ja,
nur damit man, das ist nämlich die nächste Krux, wir brauchen das Pfand. Also, wir haben so viel Zeug da stehen, das Pfand sind allein, ich darf die Summe nicht nennen.
Ja, aber wir können es uns vorstellen, eine mittlere
fünfstellige Summe, so ungefähr. Ja. Also, wir brauchen das Pfand. Wir können nicht mal sagen, kommt's alle und wir verschenken es euch, macht euch ein schönes Leben damit.
Das geht nicht.
Das geht nicht, wir brauchen das Pfand.
Und deswegen, wo schüttet man das hin?
Am liebsten im Mund. Aber das ist, weil sonst hätten wir auch gesagt, komm, scheiß drauf, machen wir ein Riesenfest. sollen die Leute das Ding da irgendwie trinken oder wegschütten oder macht man das wenigstens noch so mit Geigenhumor. Spende. Ja, genau. Ja, wer mag, legt noch einen Fünfer ins Phrasenschwein. Ja. Ja. Aber ja.
Eine feuchtfröhliche Beerdigung des eigenen Unternehmens.
Das würde zumindest der Narrenfreiheit noch gut stehen, aber ja, also das egal wie man es durchdenkt, es gibt immer irgendwo den einen Haken und das ist schon anstrengend.
Aber das gilt ja zu verhindern und da natürlich auch an unsere Hörer den Appell, also bestellt die eine
oder andere Kiste. Jeder bitte fünf.
Ja.
und gerne teilen alles. Das auch, und das muss man auch mal, um auch mal was Positives zu nennen, also ich kann mich zumindest an den einen oder anderen Post auch, Repost erinnern, der getätigt wurde von Privatpersonen. Also von dem her, es gibt Leute da draußen, denen die Narrenfreiheit am Herzen liegt.
Ja, absolut.
Was Schönes.
Ja,
was sehr Schönes, ja.
Jetzt ist es so traurig.
Ja, aber jetzt, ich wollte gerade sagen, jetzt, aber ich glaube einfach daran, dass du, weil du bist ein sehr kreativer Mensch, dass du diese Krise jetzt überwinden kannst. Ja? Und da würde mich trotzdem, um dem Ganzen wieder was Positives abzugewinnen, hast du, wenn es euch gelingt, die Kiste zu verkaufen, wie geht's mit euch weiter?
Ja.
Hast du dir darüber schon
idealerweise geht's
einfach...
Eigentlich würde ich mir nur wünschen, dass wir einmal die Möglichkeit haben, das so nach draußen zu bringen, wie wir es uns eigentlich selber immer vorgestellt haben. Mhm. Also dass das, ich hatte es mir, meine Vision war früher immer, wir stehen irgendwann mal auf einem Festival in einem englischen Doppeldeckerbus, in dem oben die Leute tanzen und unten ist eine Bar eingebaut, die nach draußen verkauft. Du hast 8 verschiedene Zapfhähne, 8 verschiedene Sorten und die Leute holen sich unten das Bier, gehen hoch zum Tanzen oder auf der Wiese davor, es scheint die Sonne und alle sind glücklich. So hatte ich mir das eigentlich immer vorgestellt.
Das würde ich gerne einmal sagen. Ja.
Genau, das gebe ich jetzt auch nicht auf, diesen Gedanken.
Du hast gerade schon von der Vision gesprochen und wir hatten auch das Thema in unserem Vorgespräch so ein bisschen. Ich denke ja gerade auch an eine Kneipe.
Ja, eine Kneipe, ja.
Also die Narrenfreiheit-Kneipe sozusagen. Ja. Ist das auch irgendwie ein Gedanke, den ihr schon mal hattet?
Hatten wir auch schon überlegt. Ja. Zumindest einen eigenen Laden, dass das auch irgendwie so mal so ein bisschen greifbar ist, weil bisher waren wir halt nur eine Online-Marke im weitesten Sinne. Ja. Haben wir auch schon überlegt. Ja. Ist natürlich jetzt auch mit Investitionen verbunden, deswegen ist es jetzt aktuell gerade kein Vielleicht Thema mehr, aber das wäre das Ganze, ja, also so, dass man irgendwie diesen einen Ort hat, an den man gehen kann, wenn man
die Anlaufstelle für alle Narren,
der Hafen. Genau, das wäre natürlich schon geil, ja. Das wäre immer noch geil, klar. Hast du eine Kneipe? Hast du
noch
eine
freistehende nicht,
Kneipe? Aber ich würde eine freie Kneipe, auf jeden Fall. Ja.
Wir suchen freistehende Kneipen, die wir ohne Investitionen übernehmen können, und zwar morgen.
Unser Podcast läuft in der Dauerschleife.
Ich wollte gerade sagen,
Sehr schön.
Was wäre dein Plan B, wenn die Rettung doch nicht gelingen sollte?
Ja, also erstmal glaube ich, dass noch nicht das letzte Wort gesprochen ist. Vielleicht muss man sogar auch das wieder erst aussprechen, dass irgendwas passiert. Es ist bitter, wollen wir bisher auch noch nicht, aber vielleicht kommt dann jemand, der dann sagt, nee, also so weit lassen wir es nicht kommen. Die Hoffnung ist auf jeden Fall da. Und leider habe ich auch noch viele andere Ideen, die ich gerne mal ausprobieren wollen würde. Wie gesagt, ich bin da teilweise schon selber genervt von meinen eigenen Ideen. Das klingt wahrscheinlich total Banane, aber oft kommt so ein Geistesblitz und dann nervt es mich, dass ich jetzt schon wieder so eine neue Baustelle im Kopf habe, wo ich so, es sind genug.
Ich würde mich auf ein Bier dann aufrollen, auf ein Spezialbier irgendwie, das, keine Ahnung, über dem Berg unter dem Tisch Bier, das dann im Grunde, also das feiert das praktisch.
Ach so, eine neue Sorte, die dann.
Ja, theoretisch.
Ja.
Ja, und genau darauf wollte ich hinaus, weil gerade das finde ich an dir ist das sehr Spannende. Ja? Ja. Also ich meine, du bist ja jetzt jemand, der sich so seinen Traum des eigenen Biers verwirklicht hat durch diese Idee, die ihr da in der Küche hattet.
Ja.
Aber du machst noch viel, viel mehr Sachen. Du bist nicht nur bekannt, sage ich jetzt mal, dadurch, dass du dich quasi mit einem Bier selbstständig gemacht hast, sondern ich nehme einfach mal zwei Beispiele. Du hattest ja, zum Beispiel bist du der Erfinder der ersten Disco Nacht am Tag. Ja. Kannst du vielleicht da kurz was dazu sagen?
Ja, ich hatte irgendwie schon, ich weiß schon gar nicht, über ewige Zeit eigentlich so meine eigene Partyreihe. Bin da auch irgendwie so reingestolpert, dass ich da dann quasi, eigentlich war ich nur Organisator, aber wir hatten irgendwie nie einen DJ, dann war ich halt auf einmal DJ, was heißt, ich habe MP3s angeklickt früher, ohne Übergänge, so, also mittlerweile, ja gut, es sind eigentlich immer noch MP3s, aber mittlerweile versuche ich zumindest Übergänge, ich kann es leider immer noch nicht. Gut, und diese Partyreihe, die hat natürlich früher in der Nacht stattgefunden, bis ich gemerkt habe, es kommt von meinen Freunden überhaupt niemand mehr. So. Und eigentlich war es aber genau Sorry. Deswegen ja. so lustig. Ja, ja. Look at you. Und aber ihr seid in guter Gesellschaft, das sind wirklich Zero. Also es ist echt Zero. Okay. Zero. Und ja, dann habe ich irgendwie gesagt, was muss man denn machen? So, okay, dann, ja. Ist mir dann irgendwann mal gekommen, es ist den Leuten halt einfach zu spät. Es geht bis 5 in der Früh, der Sonntag ist tot. Mhm. Ja, na okay, warum? Ich hatte die jetzt zuletzt in der Miller in München gemacht, Kellerclub. Das ist eigentlich scheißegal, wann man anfängt. Mhm. Da habe ich gesagt, okay, dann machen wir einfach, fangen wir halt um 16 Uhr schon an. 22 Uhr ist Schluss. Und jetzt funktioniert das Ganze halt wieder. Nur es kommen halt...
Eltern.
Eltern, ja. Aber ich denke mir so, gut, da brauche ich nichts dazu sagen, das, ja. ich bin ja auch da.
Ja, eben.
Ja, ja, also das ist, im Endeffekt sind wir genau die Zielgruppe, ja. und die kommt auch, Gott sei Dank, in Scharen. Und das Publikum ist halt so ein bisschen ausgetauscht, das sind von einer Freundschaftsveranstaltung früher, ist es halt jetzt hingedriftet zu so einer Party, die von Mitvergnügen auch beworben wird, dann kommt halt Gott und die Welt. Aha. Aber jetzt ist halt wenigstens wieder voll.
Ich wollte gerade sagen, ich war ja einmal da und der Laden war ja wirklich brechend voll. Muss ja schon ein bisschen her sein, das war auf jeden Fall vor Corona.
War in der Nacht.
Ja,
also war, in der Nacht.
War nicht Nacht, war tatsächlich Disco-Nacht am Tag. Ach so, ja. Kann mich dran erinnern. Ja, ja, und du legst da ja dann auch selbst auf. Also,
ja, wir sind mittlerweile da auch zu zweit. Also das Ding war früher, das ist ja eigentlich auch geil, früher war das lustig, wenn ich mal beim Pinkeln war,
dann das wollte ich gerade sagen. Hab's
vergessen, dass ich ein neues Lied anklickt, dann war halt kurz Stille im Saal. Ja. Also, das war, als es noch für den Inner Circle stattgefunden hat, war das lustig. Dann habe ich auch oft irgendwie Buhrufe geerntet und so, da habe ich mich halt gesputet. Ja, und da schaute ich schnell das nächste Lied anklicken. Nachdem das Publikum sich, wie gesagt, ein bisschen gewandelt hat, konnte ich das halt nicht mehr bringen.
Das heißt, du hast jetzt einen Eimer unter dem.
Ja, genau.
Oder jemanden, der das dann übernimmt. Das war nämlich damals die große Challenge, die du mir gegeben hast. Du hast mir gesagt, du pass auf, ich muss jetzt dringend aufs Klo, bleib hier stehen und wenn was passiert, klick bitte hin und mach das, weil die Leute dort unten, die werden richtig aggressiv, wenn die Musik
hört.
Muss ich dann, aber ich habe auch gesagt, das mache ich nie wieder.
Ja, weil die Verantwortung war heftig. Leider ist es auch oft schief gegangen, dass dann irgendwelche Kumpels dann auch auf der Tastatur rumgedrückt haben und haben dann wirklich das Lied gestoppt. Und sowas, also das war es jetzt nicht du, Gott sei Dank, aber das ist vorgekommen und auch dann hat der ganze Saal gejohlt. Also, jetzt habe ich mit einem guten Spätzl auch einen wirklich guten DJ mit drin, der auch geile Übergänge kann. Und ich glaube, dann fällt es nicht so auf, wenn er eine halbe Stunde geile Übergänge macht, dann kann ich danach auch kurz wieder Lieder anklicken.
Woher nimmst du die Inspiration für die Projekte? Wie kommst du da drauf?
Das wäre jetzt sehr lanzig irgendwie.
Ja, schon.
Was macht das mit Ihnen? Ich weiß nicht, das ist einfach sowas, ich glaube, da würde ich selber gern hingehen auf so eine Party. Mhm. Also mir würde das selber Spaß machen. Ich sage auch immer, wir wären selber Gäste, wenn wir nicht die Organisatoren wären. Und ja, da ist halt auch eines zum anderen gekommen. Im Endeffekt habe ich auch nicht so nachgedacht. Also die hat früher in der Nacht stattgefunden, da hat es nicht mehr funktioniert. Dann war irgendwie naheliegender, es einfach dann am Tag zu machen, als dann komplett zu killen. Und sowas gibt es natürlich auch wieder gar nicht. Also es ist halt, das ist halt wirklich auf einmal eine Marktlücke von einer Party, wie sie es tausendfach gibt, zu diesem ja doch speziellen Ding. Das war irgendwie, ja, weiß auch gar nicht. Jetzt ist es halt wirklich, jetzt hast du ein eigenes Publikum dafür, das genau dafür kommt und nicht einfach, weil es sagt, das ist Samstagabend, ich will in den Disco. Mhm.
Was ja fast noch schöner ist. Also nicht, dass man seine Freude nicht sehen will, aber zu sehen, dass halt irgendwie die Idee nicht von den Freunden getragen wird, sondern von der Masse da draußen.
Ja, deswegen fragen auch immer alle dann gleich, wann ist die nächste? Wann ist die? Man müssen die drei, muss man sich dann in unserem Alter ja dann auch in den Kalender eintragen, weil deswegen findet das auch nicht so
oft statt. Der an der Wand hängt.
Ja. Genau, genau. Drei bis vier Mal im Jahr findet das dann auch nur statt, deswegen. Also das mit so einer Partyreihe, die jetzt wirklich wöchentlich irgendwo hintourt, da können wir nicht mithalten.
Sozusagen eine Quartalspartyreihe, so wie
genau.
Wir den Quartalspodcast
haben. Wobei wir jetzt natürlich schon gesagt haben, wenn man das jetzt auch irgendwie ein bisschen größer aufziehen wollte, das würde in anderen Städten hundertprozentig auch funktionieren. Also klar. Warum nicht auch nach Nürnberg, Augsburg, Stuttgart?
Ja.
Das Geile ist ja, das sage ich auch über meiner Frau, ich muss ja danach nur zum Zug und bin am Abend oder in der Nacht, also noch vor 12 bin ich wieder da quasi. Das geht bis um 10.
Ja.
Also wenn du jetzt normalerweise als DJ arbeitest, dann bist du halt den nächsten Tag auch noch unterwegs. Das ist halt bei uns nicht. Das ist
also wenn ihr da draußen Lust habt, das gemeinsam mit Alex in anderen Städten aufzuziehen.
Ja, erst eine Retterkiste bestellen.
Erst eine Retterkiste, dann kann man sprechen. Dann,
genau.
Was würdest du den Leuten da draußen sagen, die auch Ideen haben, aber die nicht so wie du diesen Schritt gehen?
Ja, also ich habe damals mal, als ich noch so ein bisschen mit mir gerungen habe, ob ich überhaupt so der Typ bin, da habe ich mal von den Mai-Müsli-Gründern das Buch gelesen. Und das heißt einfach nur machen. Das ist irgendwie geil. Und deren Tipp war, fangt es einfach irgendwie an und macht es. Und also ein ganzes Buch darüber, aber ich habe das verschlungen. Und ich glaube, das ist auch das Einzige, was man so sagen kann. Also wenn du selber davon überzeugt bist, dann musst du es einfach mal probieren. Also
das Schöne ist ja, du machst ja nur Sachen, die du selber auch wirklich geil findest.
Ja.
Ne?
Ja.
Die du selber konsumieren würdest oder halt an denen du teilnehmen würdest.
Genau. Also sonst wäre ich als Gast da, so bin ich halt dann oft als Organisator,
Veranstalter.
Ja. Macht schon Spaß.
Ja, ich glaube, das war ein sehr, sehr spannendes, sehr ehrliches Gespräch.
Ja.
Deshalb schon mal vielen Dank dafür. Ich habe eigentlich nur noch eine Frage und damit mache ich mich wahrscheinlich richtig beliebt. Aber ich würde gerne noch wissen, was ist schöner? Ein Löwensieg oder ein Schluck Ingwer Narisch?
Der schönste ist der Ingwer Narisch Schluck nach dem Löwensieg natürlich. Das ist ja eine Steilvorlage.
Absolut.
Das ist eigentlich beides gleich unglaublich gut. Man kann nicht das eine über das andere stellen. Damit tut man einem Unrecht.
Ja, das.
Wunderbar. Alex, herzlichen Dank für die Zeit, die du dir genommen
Danke
hast
euch.
Und uns
Schön
den
absolut,
spannenden und offenen Einblick gegeben hast in deine gesamte Situation, in der du dich befindest. Wir haben schon gesagt, genau bestellt die Retterkisten und helft dem Start-up zu überleben. Die haben die Krisen mit Corona jetzt überwunden und sollten auch die nächste Krise dann meistern.
Ja.
Und wir sind schon gespannt auf die nächsten Ideen in puncto, welche weiteren Geschmackssorten wirst du der Welt bieten welche weiteren Projekte. Denn da gibt es ja noch viel, viel mehr. Ich habe vorhin gesagt, ich glaube, ich nenne zweimal doch nur bei einem.
Ja.
Aber du machst ja noch viel, viel
Was
mehr.
Was wäre die zweite gewesen?
Nee, ich fand zum Beispiel ja auch noch ganz cool, dass du damals ja diese Aktion gemacht hast. Wir haben ja gerade gehört, du bist Löwen-Fan mit deiner Aktion, die du gestartet hast, als damals die Flüchtlingskrise losging. Wo du ja dann auch in der Münchner Presse zumindest wo du ja auch sehr bekannt geworden bist, kann man eigentlich schon so sagen, und du als Person, also ich finde das sehr bemerkenswert.
Dadurch habe ich meine Frau kennengelernt.
Was deswegen auch eine sehr, sehr schöne Geschichte
deswegen ist. Deswegen hat es sich rentiert. Die habe ich da zum ersten Mal gesehen.
Ja. In diesem Sinne, ich glaube, wir könnten noch ganz weitere Stunden mit dir über die Projekte sprechen. Wir danken dir. Und genau, da freue ich mich jetzt auch drauf.
Stoßen wir nochmal an.
In diesem Sinne,
also vielen Dank.
Vielen Dank
Danke. Auf die Narrenfreiheit.
Schön war's. Ja, unbedingt.
Prost, ciao.
Prost, ciao, ciao.
Tschüss.